Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
Auch im Kabel auf 92,7.
Guten Abend, jetzt hier in Radio Rausch, eine Stunde lang anarchistisches Radio, und zwar halt werde ich heute ein bisschen über ein Buch lesen, und das heißt Unter Aufsicht von Magnus Xora vom Papierverlag, aber ich kann schon voraussagen, dass es etwas chaotisch sein wird, denn ich konnte dieses Programm nicht so sehr vorbereiten. Und außerdem, ich habe nur Platten dabei, und das große Problem ist, ist nur ein Plattenteller da. Also ich werde wohl die Platten auflegen müssen, während ich rede, und wenn ich dann noch von einem Buch vorlesen will, wird das alles ziemlich kompliziert werden. Jo, daher halt, ich tue mich ein bisschen schwer, wie ich jetzt das alles koordinieren will, auf jeden Fall. Ich fange schon mal an halt mit dem Buch, und zwar halt Unter Aufsicht, wie ich schon gesagt habe. Es ist ein Buch, der ist August 2005 erschienen. Und zwar, der ist in Deutschland geschrieben worden, und wie gesagt, die Person, die es geschrieben hat, ist Magnus Xora. Und das ist ein Buch, den ich diesen Sommer gekriegt habe von einer sehr, sehr netten Person, die wiederum es im A-Camp gekriegt hat. Das A-Camp, für die Menschen, die es nicht wissen, es ist halt, jedes Jahr findet halt, also was heißt jedes Jahr? Es wird versucht, dass jedes Jahr in in Deutschland und oder in der Schweiz, vielleicht, wer weiß, nächstes Jahr vielleicht in Österreich auch, findet halt ein anarchistisches Camp statt, in dem halt über, keine Ahnung, alles Mögliche diskutiert wird. Auf jeden Fall hat die Person, die das geschrieben hat, hat dieses Buch vorgestellt oder vorgelesen oder präsentiert. Und ich hatte das Glück, auch wenn ich nicht im A-Camp gewesen bin, dass mir das mitgebracht wurde. Jo, auf jeden Fall, also ich kann schon mal sagen, es handelt sich über das Leben von einem männlichen Jugendlichen, deren Namen ich jetzt nicht mehr weiß, aber ich werde es nachher wohl sagen, weil ich da etwas vorlesen werde von diesem Buch. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr interessantes Buch, wie gesagt, über einen Jugendlichen, der halt und seinen Prozess. Also es ist halt fiktiv, ne? Es kommen zwar Sachen vor, die halt real existiert sind in Europa, also es spielt sich so halt irgendwie in den letzten 2-3 Jahren das Buch. Und es kommen schon Sachen vor, die passiert sind, aber an sich ist das Buch halt, wie gesagt, ziemlich fiktiv. Also die Personen, die vorkommen, existieren an sich nicht, was an sich auch egal ist. Auf jeden Fall ein sehr schönes Buch, mit dem sich Mensch sehr identifizieren kann, fühlen kann, weil wie gesagt, es ist halt der Prozess, der halt der politische Prozess, der bei diesen Jugendlichen stattfindet. Jo, auf jeden Fall, bevor ich jetzt anfange, werde ich noch halt ein Lied reinmachen. Und zwar von der Band No Justice aus den USA. Und ja, ich hoffe, es wird alles klappen und mal schauen. Und wenn ich nach dem Lied fange ich dann an mal mit dem Vorlesen. Okay, No Justice mit dem Lied Political Scheme. Das waren jetzt No Justice. Eins kann ich auch noch schnell vorher sagen, und zwar heute wird so musikalisch ziemlich alles so sich bei der Musikrichtung von Hardcore und Punk drehen. Und an die Menschen, denen es interessiert, die Band, die ich ganz am Anfang gespielt habe, war eine Band aus Schweden, die heißt Protestera. Und das Lied, was sie gespielt haben, heißt Direkt Aktion, oder auf Deutsch Direkt Aktion. Ein Lied halt, wie schon der Name wohl sagt, und es verständlich macht, um den es sich um Direktaktion dreht. Okay. In den Zügen ist Alkoholkonsum nicht gestattet, meint der Schaffner, nach Familienvater aussehend, mit besorgtem Blick zu meinem Kumpel, der gerade eine Bierdose öffnet. Das ist aber mein Frühstück, erwidert der mit einem Grinsen, während er das Wochenticket wegsteckt. Der Familienvater Schaffner schüttelt bloß den Kopf und geht weiter durch den Bummelzug, der wohl bald seit 30 Jahren in Betrieb ist. Die Sonne scheint Es ist einer dieser ersten schönen Tage im Februar. Vielleicht gegen 9:30 ist es jetzt und der Tag ist eigentlich viel zu schön und der Vormittag viel zu früh zum Bier trinken. Aber egal, Provokation muss sein, mit 14 Jahren sowieso. Ich nehme auch einen Schluck von der umweltverschmutzenden schäumenden Dose und grinse. Der Zug rattert. Draußen ziehen die Bäume, die sich bestimmt auch über die ersten Sonnenstrahlen des Jahres freuen, vorbei. Pia, die nicht mitgekommen ist, meint ja, dass Bäume auch eine Seele haben. Die Cannabispflänzchen auf dem Balkon ihrer Mutter behandelt sie so zumindest, als wäre die Psyche der Pflanzen sehr empfindlich. Wir nähern uns Heidelberg, ich werde nervös. Meine erste Demo, mein erster Kontakt zu Leuten, die linkspolitisch wirklich was machen. Die Rechtsradikalen wollen heute marschieren. Das soll nicht ungehindert möglich sein. Mike betrachtet die Spikes seines Iro-Schnitts in einem kleinen Spiegel, den ihm die beiden tückischen Mädchen, die uns gegenüber sitzen, hinhalten. Der 2,5 Jahre ältere Mike scheint sie mehr zu interessieren als ich. Ich ziehe mein neues Stachelnieten-Halsband an. Sie meinen, es stehe mir gut. Es quietscht, der Zug hält. Wir haben den Ausstieg fast verpennt. Die Treppe führt uns hinauf zum Ausgang des Bahnhofs. Zahlreiche Japaner schauen interessiert, ansonsten werden wir trotz unseres punkigen Aussehens nicht allzu sehr beachtet. Ganz anders als zu Hause auf dem Dorf. Bitte bleiben Sie stehen. Ausweiskontrolle, meint einer aus einer Gruppe von Polizisten, der sich breitbeinig in den Ausgang stellt. Ich habe zwar nur einen Schülerausweis dabei, aber Sie glauben mir mein Alter, mit dem ich auch noch überhaupt nicht ausweispflichtig bin. Sie durchsuchen unsere Taschen, die Jacken und Mikes Rucksack. Dann tasten sie uns ab und meinen, dass wir das Bier in Mikes Rucksack erst nach der Demo trinken sollen und was uns alles droht, wenn wir uns an Ausschreitungen beteiligen. Wir dürfen passieren für wenige Meter. Was haben Sie denn da um den Hals? Bemerkt einer, der wohl der Chef der Gruppe ist. Er kommt zurück, während wir durchsucht werden. War er gerade in der Bahnhofshalle und am Kiosk einen Plastikbecher mit Kaffee zu holen. Ein Schmuckstück, erwidere ich. Ein Schmuckstück? Ich würde ja sagen, ein Schlagring. Er kommt auf mich zu, ich löse das Band mit einem unguten Gefühl von meinem Hals. Mein Kumpel hält lieber mal Abstand und gesellt sich zu anderen Punks, die im Sonnenschein auf dem Betonplatz des Bahnhofsvorplatzes sitzen. Die Polizisten beraten sich kurz, da ich erst 14 Jahre alt bin und wohl insgesamt einen eher harmlosen Eindruck mache. Ich bin ja auch ein friedlicher Mensch und gar nicht wirklich Punk, sondern eher Öko-Medialismus. Nicht, dass Punk-Sein schlecht wäre, aber Punk-Sein bedeutet nun mal meistens nur ein paar Jahre quer zu machen, ein paar Jahre auf Kapitalismus zu schimpfen, Faschos zu ärgern, mit Cheat T-Shirts rumzulaufen, Anarchie, Scheiße und Chaos-Tage zu brüllen und anschließend wieder brav und bürgerlich zu werden. Eigentlich sehe ich solche Themen ernster, idealistischer, aber naja. Ich bin erstmal 14 und Provokation muss, wie gesagt, sein. Ich bekomme einen Zettel mit Rechtsbelehrung ausgehändigt und werde zusammen mit anderen und so einer 68er Tante in irgendeinem vergitterten Wagen versperrt. Bei den anderen, er heißt Markus, ist 20 und wirkt etwas fertig, haben die Herren in Grün ein Haschpfeifchen gefunden. Die Frau hätten sie aus Prinzip in Gewahrsam genommen, dass sie, wie sie uns ausführlich schildert, sich beim Castor schon mehrmals ans Gleis kettete und auch sonst anschlägig polizeibekannt sei. Sie trägt einen ausgewaschenen T-Shirt mit der Aufschrift gegen Blut für Öl und heißt Gisella. So, und so mache ich meine ersten Erfahrungen mit meiner ersten Verhaftung. Okay, und jetzt schnell ein Lied. Also ich lese nicht mehr. Von Amdi Pettersens Army aus Dänemark. am Ende mehr wie nur ein Lied. Okay, jetzt waren dann am Ende zwei. Okay, und ich lese jetzt weiter. Nach dem Donnerstag kommt der Freitag. Und mit dem Ende des Sportunterrichts, nach der 5. Stunde, beginnt das Wochenende. Ich fahre nach Hause und begegne im Bus zum Glück niemanden von gestern. Ich weiß, dass ich zwar zwei freie Tage vor mir habe, die werde ich ausnutzen. Heute Abend ist Punkkonzert im Jugendzentrum. Pia und Mike werden auch kommen. Aber jetzt muss ich erstmal nach Hause. Ich steige aus dem Bus und laufe heim. Ich komme ziemlich genau zum Essen und sitze dann mit meinen Eltern an einem Tisch, lasse mich über die Schule ausfragen und mein Vater fragt mich nach meinen Berufswünschen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Sind ja noch ein paar Jahre bis zum Abitur, sage ich und füge dann zum Spaß mit dem Grinsen noch hinzu, vielleicht Polizist. Du solltest das Thema etwas ernster nehmen. Ich habe wieder eine Moralpredigt ausgelöst, die bis zum frühen Ende des Mittagessens, abgesehen von kurzen Pausen zum hastigen Kauen und Schlucken, nicht abbricht. Als mein Vater irgendwann merkt, dass ich ihm nicht zuhöre, schlägt er mit der flachen Hand auf den Tisch und meint energisch, dass es ihm nun wirklich reiche mit mir. Ich sage, ich muss aufs Klo und verziehe mich dorthin, lasse ihn sitzen. Was hätte ich ihm auch antworten sollen? Eigentlich will ich Kindergärtner werden. Da ich es in meinem Elternhaus mit diesen ewigen bohrenden Fragen zu eng finde, gehe ich nach meinem längeren Aufenthalt auf dem Klo in mein Zimmer, packe meinen Schlafsack, frische Unterwäsche und Zahnbürste in meinen Rucksack, lege einen Zettel auf den Boden, auf dem steht, dass ich so schnell nicht wiederkomme, und schleiche mich aus dem Haus, während sich meine Eltern im Wohnzimmer mit der Nachbarin laut darüber unterhalten, ob ich mich gerade pubertätsbedingt in einer rebellischen Phase befinde oder nicht. Sollen sie nur, ich gehe. Mit dem Fahrrad fahre ich zu Pia. Sie ist, wie meistens, nicht da. Sie wohnt zusammen mit ihrer Mutter in einer kleinen Stadtwohnung. Dabei könnte sie eigentlich schon längst von zu Hause ausziehen. Aber irgendwie scheinen die beiden trotz zahlreicher Anlässe zu Konflikten ganz gut miteinander auszukommen. Vielleicht auch deshalb, weil Pia weiß, alleine nicht allzu viel auf die Reihe zu bekommen. Ihre Mutter toleriert ihre Hanfpflanzen auf dem Balkon und sie nimmt dafür auf ihre Art Rücksicht auf ihre Mutter. Lässt sie zum Beispiel nicht wissen, was sie wirklich den ganzen Tag macht, wenn man sie fragt, was sie denn macht, ob Schule oder Ausbildung, dann sagt sie meist so etwas wie, ich will demnächst für das und das bewerben oder ich liege niemanden auf der Tasche und nutze die Zeit. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass sie es einfach nicht schafft, ihr Leben zu organisieren, zum Beispiel sich zu bewerben. Sie hängt viel rum, liest auch mal ein Buch oder kifft vor allem ziemlich viel. Manchmal finde ich, ist diese Rumhängerei richtig abstoßend. Deshalb gehe ich sie auch nur selten besuchen. Treffe sie dafür so manchmal bei Veranstaltungen oder zufällig irgendwie. Allzu viele nette Leute kenne ich hier sonst nicht.
Whether Spanish or English or American or Chinese, we are one class of people with the same aspiration, the same hope for a just and equal society. I want you to join with us. Make our fight your fight. Let's come together. Let's come together. Let's take up the slogan, No Pasará. They shall not pass. No problem. No
problem. Fuck you like a blocker.
Okay. Ich habe Hausarrest. Es ist Wochenende. Andere Leute unternehmen irgendwas, haben Spaß. Ich habe Hausarrest. Das Leben ist irgendwo da draußen, weit weg von meinem Elternhaus und ich muss hier drinnen bleiben, bis es Montag wird und ich auf meinen Platz in der Schule gezwungen werde. Nur während dem Sportunterricht in der alten Halle aus Beton, in der es nach Schweiß, Deodorant und Turnschuhen riecht, dort müssen wir nicht auf unseren Sitzen bleiben. Dafür dann irgendwelche anderen Sachen machen, die ich nicht mag. Man muss sowieso immer irgendwas machen. Meistens ist das dann auch noch unsinnig. Macht keinen Spaß. Da ich Hausarrest habe, bin ich froh, den Vormittag heute in der Stadtbücherei gewesen zu sein. Auch wenn ich etwas Kopfweh habe. Ich konnte bei Mike nicht ewig bleiben, der mit seinen Eltern irgendwo hin musste. Und nach Hause wollte ich nicht. Die Bücherei hat aber am Nachmittag geschlossen. Ich war alleine und das Wetter ungemütlich. Außerdem hatte ich bei Mike nur wenige Frühstücke und dann Hunger, sodass ich irgendwann sowieso zu meinen Eltern zurück musste. Es war wohl eine Vorahnung auf den mir bevorstehenden Freiheitsentzug, weswegen ich zahlreiche Bücher aus der Bücherei auslieh. Die Jugendbuchabteilung habe ich zwar langsam durch, aber nur weil ich ein Jugendlicher bin, muss ich mich nicht auf Jugendbücher beschränken. Ich lese überhaupt ziemlich viel. Ich liege auf meinem Bett, lese und mache mir zwischendurch Gedanken darüber, was ich unternehmen werde, wenn ich keinen Hausarrest mehr habe. Ich werde wohl Sachen machen, die Hausarrest zu Folgen haben. Ich haue dann irgendwann bestimmt wieder ab. Aber ich werde auch wieder zurück müssen. Und so wird das gehen, bis ich 18 bin. Irgendwann mal lege ich das Buch beiseite und schlafe ein. Ich vergesse die Kerze neben mir, was mein Vater als Beweis für meine Verantwortungslosigkeit sehen würde. Mit der Kerze passiert natürlich nichts. Ich habe ja auch nur einen massiven Kerzenständer aus Ton gefertigt und sie ist nicht auf den Teppichboden gestellt. Außerdem gibt es überall im Haus Rauchmelder. Ich wache in der Morgendämmerung wieder auf und kann nicht mehr einschlafen. Dabei ist es Sonntag und ich habe Hausarrest. Ich weiß nicht, aus welchem Grund ich so früh aufgewacht bin. Vielleicht, weil ich in Klamotten gepennt habe. Ich gehe hinunter in die Küche und genieße es, dass meine Eltern noch nicht wach sind. Ich frühstücke und denke darüber nach, heute wieder abzuhauen. Weiß aber, dass ich es bleiben lasse. Ich gehe in mein Zimmer und höre laut Punkmusik. Drehe dann aber leiser, um in Ruhe zu onanieren. Ich bleibe auf meinem Bett liegen und kann jetzt doch noch eine Runde pennen. Später wache ich wieder auf, gehe hinunter und sage meinen Eltern grimmig Guten Morgen und muss mir vor meinem Vater anhören, ich habe gefälligst höflicher zu sein. Ich denke beim Stichwort höflich an die Ohrfeige von Tag zuvor und gehe wieder in mein Zimmer. Früher haben wir uns besser verstanden, damals als ich noch brav war und er mich seinen Kollegen als Fußballbeispiel als ordentlichen Junge. Als ich noch mitging zu den Veranstaltungen, bei denen es kein Cola oder Fanta gab, sondern deutsche Limonade. Rechts ist er aber nicht, sondern, wie er sagt, wolle er nur etwas mehr Anstand. Und Ordnung und Nationalbewusstsein seien ihm aber auch wichtig. Ansonsten reden wir nicht über Politik. Ich lege mich auf das Bett und lese wieder. Da ich nicht immer nur liegen kann, setze ich mich an den Schreibtisch. Ich lese das Buch Abitur des Anarchismus. Es klingt eigentlich alles sehr logisch. Ich stütze dann etwas bei der These, dass es ohne Polizei viel weniger Kriminalität gäbe. Stell mir einen Arbeitslosen vor, der zu Unrecht einer Straftat beschuldigt wird. Ich denke an unseren Nachbarn Manfred, der arbeitslos ist. Er wohnt schräg gegenüber, ist etwas schüchtern und nicht gerade der hellste, aber ein netter Kerl. Angenommen, zu Manfred kommt die Polizei und stellt lauter Fragen und behauptet, er sei es gewesen, der die Bank im Dorf überfiel, um Schulden zu bezahlen. Und wenn sich die Polizei dazu so aufbauen würde, wie die mich in Heidelberg durchsuchten, ich glaube, Manfred würde dann fliehen. Vielleicht würde er dann das Mercedes meines Vaters klauen, denn mein Vater vergisst manchmal den Schlüssel im Auto. Wenn er sich auf der Autobahn in Sicherheit wagen würde, würde er tanken, damit ihm nicht ein im entscheidenden Moment der Sprit ausgeht. Dann an der Kasse würde er bemerken, dass der Arbeitsloser normalerweise nicht genug Geld dabei hat, um die Tankfüllung eines Mercedes zu bezahlen. Dann würde er vielleicht wieder ins Auto rennen und davon düsen. Ohne Führerschein, dann würde er einer Oma die Handtasche klauen und sich mit dem erbeuteten Geld eine Schreckschusspistole und eine Flasche Jägermeister kaufen, um sich etwas Mut anzutrinken. Mit der Schreckschusspistole würde er dann wirklich eine Bank ausrauben und würde auf der Autobahn angelangt, bei hoher Geschwindigkeit mit einer Zigarre seine wahre Identität finden. Er, geflüchteter und gejagter Gangster von Baden-Württemberg und Bayern. So. Ich lege jetzt wieder eine Platte. Wie gesagt, das geht jetzt ziemlich kompliziert, weil ich nur einen Deck habe. Weil sonst würde ich das Eis machen, während die Lieder laufen. Wurscht, das ist ja auch nur eine provisorische Studio. Daher wird es irgendwann mal besser werden. Okay, als nächstes ein paar Lieder von Gangrene aus Boston, USA, Massachusetts, wenn ich mich nicht irre. Jo, das werden mehrere Lieder werden, weil alle Lieder von Gangrene sehr, sehr kurz sind. Also dann, Gangrene. Am Ende nicht nur Gangrene, sondern ein Lied auch von Fuse, auch aus Boston, wie dem auch sei. Okay, und weiter geht's. Die Vermummung ist jetzt wirklich lächerlich albern. Die Farbbeutel werden gleich wieder eingepackt. Der Zug fährt wieder an und wir chaotische Jugendlichen bleiben am Bahnhof zurück. Es war ein kleiner Regionalzug. Nicht einmal die Hälfte von uns hätte hineingepasst. Wir sind überrascht, als nach kurzem ratenlosen Warten ein Junge mit dem Rad kommt, total außer Atem. Er berichtet, dass die Faschos am Busbahnhof sind und einen Punk zusammengeschlagen haben. Irgendwer verbreitet die Nachricht über Megafon weiter. Die Stimmung wird aggressiv. Sofort brechen wir im Laufschritt zum Busbahnhof auf. Nehmen mit unseren Menschen pult die gesamte Straße ein. Der Streifenwagen schaltet Blaulicht ein und folgt uns. Das Geräusch eines Martinshorn und einige Trommeln, Wirbel sowie das Hallen einer Lautsprechanlage bestätigen unsere Informationen. Wir kommen sehr schnell näher. Vom Lautsprecherwagen der Neonazis schallt ein langgezogenes Kameraden, mit dem dort jemand zur Rede ansetzen will. Die Faschos tragen Kaiserreichsfahnen, Reichskriegsflaggen, NPD-Fahnen und Schilder, auf denen SS-Soldaten abgebildet sind. Die abgebildeten Soldaten sind mit Untertiteln wie Opa war in Ordnung und ich bin stolz auf Großvater versehen. Die Faschos rennen auf uns zu und wir auf die Faschos. Es ist sinnlos, es ist klar, was passieren wird. Die Polizisten springen aus ihren Bussen und rennen ebenfalls los. Sie setzen ihre Knüppel, es ist sinnlos. Zusammen mit wenigen anderen, die wohl auch zum ersten Mal auf der Straße dabei sind, bleibe ich stehen, einfach stehen. Die Weiterrennenden sind vermummt. Hinter uns kommen die Polizisten. Große, kräftige Männer mit dicker Panzerung. Ich bleibe einfach stehen. Kim rennt jetzt etwas langsamer, dreht aber ihren Kopf zu mir. Sie schreit, komm mit! Blickt kämpferisch auf mich. Alles ist unwirklich. Ich bleib stehen, nehme wahr und betrachte Kims Gesicht, die sich langsam wieder von mir wegdreht. Sie hat eine spitze Nase und stoppelige kurze Haare. Stachelig spitz wie ein Igel, aggressiv und voller Leben. Hinter mir bebt der Boden und der Stiefel. Ich höre keuchend atmen und spüre kräftige Hände an meinen Rücken. Ich werde vorwärts gestoßen. Ein gepanzerter 2 Meter Polizist rennt 14-Jährigen um. Werde beschleunigt wie ein Fußball. Polizist rennt mit großen Sätzen weiter dem Tor entgegen. Asphalt vor mir. Asphalt unter mir. Asphalt hinter mir. Ich liege auf dem Bauch, mit dem Bauch auf dem Asphalt. Es ist still. Die Faschos schlagen mit Fahnenstangen auf die Autonomen ein. Die Autonomen haben dicke Lederjacken und treten mit den Füßen. Alles still. Langsam wieder Geräusche. Rotes tropft aus meinem Gesicht. Ich reibe mir meine Stirn und es ist schmierig. Meine Hand ist rot. Tränengaskartuschen fliegen durch die Luft, aber alles dort vorne. Ich hier. Die Faschos rennen davon. Die Polizisten greifen die Antifas von beiden Seiten an. Denn der Fascho-Aufmarsch ist genehmigt. Ich merke, dass meine Stirn schmerzt. Die Nase wehtut. Ich merke, dass mir die Hände und ein Fuß wehtut. Jemand mit Sanitäterjacke kommt und meint, ich sei verletzt. Ich sage ja. Der Sanitäter sagt, dass ich unter Schock stehe. Ein Antifa wirft etwas nach dem Faschos. Viele Bullen stürmen auf den Antifa zu. Ebenso viele Demonstranten versuchen, ihn zu schützen. Viele Leute bekommen Tränengas ins Gesicht. Gib mittendrin. Kann aber schnell rennen. Bleib verschont. Jemand fragt mich, wie ich heiße. Ich weiß aber nur meinen Vornamen. Der Sanitäter behandelt mich mit Verbandszeug und Desinfektionsspray. Er fragt nach Tetanusimpfung. Ich weiß nicht, was Tetanus ist. Jemand reicht mir einen Becher mit Wasser. Ich trinke und der Blutgeschmack verschwindet aus meinem Mund.
Okay.
Das war ein Paragraph 119, auch aus Dänemark, wie die Anti-Petersens Army. Kim beginnt zu sprechen. Bricht die Stille, aber nicht wirklich. Spricht leise mit klänglicher Stimme. Eher zu sich als zu sonst irgendwem. Es ist doch alles ganz einfach. Was ist einfach, will ich wissen, nachdem ihre Worte heraus sind. Sie holt tief Luft, schaut mir an und spricht dann mit entschiedener Stimme. Der Staat, die Bullen, das muss alles weg. Ich mag das alles nicht. Ich mag keine Bullen, die mir nur verbieten und verprügeln. Ich mag diesen Kapitalismus nicht und ich möchte niemals seinen Perversionen dienen. Ich möchte auf einer Welt leben, ohne diese ganz beschissenen Ungerechtigkeiten, möchte keine Klamotten aus Kinderarbeit tragen und nicht von Imperialismus profitieren. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, die sich nicht von einem alles beherrschenden System leiten lässt. Möchte leben ohne Bullen, ohne die Tusten vom Jugendamt, möchte frei sein, tun und lassen, was ich will. Und alle anderen sollen die Möglichkeit auch haben. Du hast recht, denke ich. Es ist kurz Stille. Dann beginnt jemand anders zu reden. Erzählt von Anarchisten in Spanien, die Fabriken besetzen. Spricht von Ideen einer Kommune, wieder jemand anders erzählt von Fabrikbesetzungen und Nachbarschaftskomitees in den letzten Monaten in Argentinien, wovon ich im Internet gelesen habe. Paul war in der letzten Zeit in Italien, aber für einige Wochen irgendwo in den Bergen in einem Dorf gewohnt, das verlassen und nun von alternativen Leuten wieder belebt wurde. Er erzählt von erlebter Selbstverwaltung, von gemeinsamen Aufbau, vom Dorf, von Freisein. Dieses Freisein suche ich. Was bedeutet das, frei zu sein? Hier am Lagerfeuer fühle ich mich frei. Vorher auf dem Marktplatz habe ich mich frei gefühlt und im Zug auch. Schon im Bus habe ich mich heute Morgen frei gefühlt. Kaum war ich eingestiegen und die Lichter des Dorfes außer Sichtweise, frei sein kann man nicht alleine. Ich brauche dazu Menschen, die Diablo spielen, die Quatsch machen, die sich im Zug auf den Boden setzen und Gitarre spielen, die gemeinsam was machen, gemeinsam kochen zum Beispiel, gemeinsam tanzen oder Feuerholz holen. Und den Mund aufmachen, wenn ihnen was stinkt, die Atomkraft zum Beispiel. Bullen und Faschos sind das Gegenteil des Freiseins. Wenn Bullen da sind, verbieten sie, knüppeln sie, verteidigen sie ein System der Ungerechtigkeit. Verteidigen den Staat, die Partei oder den König. Staaten sind für die meisten Menschen schlecht. Demokratie bedeutet Diktatur der Mehrheit. Und die meisten Staaten, die sich demokratisch nennen, sind nicht mal das. Eine Welt ohne Ungerechtigkeit kann nur eine Welt sein, die von unten dezentral organisiert wird. Alle Staaten töten, führen Krieg und foltern, selbst die BRD. Mit Isolationshaft zum Beispiel und mit Kriegseinsätzen, von denen behauptet wird, sie wären nur zur Beobachtung oder zur Friedenssicherung. Offiziell sagt das natürlich niemand. Haben wir alle ihren Anteil, die Politiker, Bestechungsgelder und manchmal bestimmt auch Morddrohungen. Und diesen Umständen machen sie alle zu Beginn ihrer Legislaturperiode eine ziemliche Wende. Wenn Menschen Macht wittern, sind sie wie Raubfische im Blutrausch. Machtgeilheit ist wie ein Phänomen, das jeder menschlichen Zivilisation schon zu schaffen gemacht hat. Unterdrückung, Krieg und Tod stiftet. Wir müssen die Macht abschaffen.
Go!
Das waren die Spes aus den USA, aus San Francisco, aus der Bay Area, wie sie es selber so sagen. Okay, der Moment, da ist gerade die Türglocke und da ich vielleicht hier alleine bin, mache ich jetzt ein Lied und werde die Tür aufmachen müssen und dann geht es einfach mal weiter mit dieser unglaublichen Band, die es besser ist. Und ich gehe jetzt mal die Tür aufmachen. Hier auf und weiter geht's. Ja, es ist noch kurz halt. Ich werde dann nur noch halt ein Stück wieder anlesen und dann will ich noch was sagen halt kurz. Okay, also weiterhin vom Buch Unter Aufsicht von Magnus Xora. Ich muss auch noch dazu sagen, dass alles, was ich jetzt an sich vorlese, sind total wie würde ich es sagen, ohne, also total zufällige Stellen vorgelesen. Also es ist irgendwie, ja, auf Zufall. Also ich hätte wirklich, ich habe einfach die Seiten aufgemacht und einfach dann irgendwo gelesen. Was weiß ich, keine Ahnung, meiner Meinung nach ziemlich scheißegal ist. Wurscht. Absurd. Wie oft ich von Hierarchieabbau gesprochen habe und mir als mahnendes Beispiel die Stasi genannt wurde. Es sei nicht meine Aufgabe, die Gesellschaft zu verbessern. Meine Aufgabe sei es, gute Noten in der Schule zu bringen und nicht aufzufallen. Meine Energie für später zu sparen, meine Kräfte nicht jetzt für etwas zu verschwenden, das niemanden weiterbringen. Und später, ja später dann habe ich die Ehre, den ganzen Mist zu reproduzieren. Euren ganzen Scheiß. Ich muss nicht Oberstudienrat werden. Ich habe ja was drauf. Mehr als nur einfach gute Noten. Ich kann ja mehr als auswendig lernen. Ja, ich weiß, Herr Lehrer. Ich habe was drauf. Die Uni wartet. Die Hightech-Abteilung von Heckler & Koch steht noch. Heute braucht man Spezialisten. Keine Gewehre für die Massen mehr. Ihr wollt mich in eure verdeckten Verbrechen integrieren. Mich korrumpieren. Wieso viele schon, aber da mache ich nicht mit. Ich lasse mich auf keinen Marsch durch die Institutionen schicken, um nachher korrupt wieder rauszukommen. Was ist denn aus den Pazifisten von 1968 geworden? Heute haben sie ihre eigene Partei und machen selbst Krieg. Wollen die Überwachung der Menschen verbessern und Grundrechte einschränken. Fischer, Schröder, Schilly, Cohn-Bendit und wie sie alle heißen. Erzünde ich eure Autos an, als dass ich das, was ihr westliche Werte, Demokratie, Freiheit und sonst wie nennt, was aber letztendlich Dreck bis zum partiellen Faschismus bedeutet, mittrage. Zum Beispiel ist da die Bundeswehr. Einst war sie Atombombenfänger an der Zonengrenze, gerade wird sie zur Angriffsarmee umgerüstet. Das ist nötig, um deutsche Interessen am Hindukutsch zu verteidigen oder sonst wo es deutsche Wirtschaftsinteressen gibt. Das bedeutet konkret die Vorbereitung eines Angriffskriegs und ist eine Handlung, die dazu geeignet ist oder in der Absicht vorgenommen wird, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören. Ich erinnere mich an euer Grundgesetz. Ich denke auch daran, wie mit Asylsuchenden in der Festung Europa umgegangen wird. Wussten Sie, dass an der deutsch-polnischen Grenze in 10 Jahren mehr Asylsuchende erschossen wurden als Zonenflüchtlinge zwischen Mauer, Bau und Wände? Oder dass der kurze, aber aussagekräftige Satz, Abschiebung ist Mord. Jedes Jahr durch zahlreiche Tote in deutschen Abschiebeknästen oder beim Transport durch Bundesgrenzschutz belegt wird. Wissen Sie von den oft schrecklichen Zuständen in den Abschiebehaftanstalten oder von den Hungerstreiks? Oder wussten Sie, dass die Bundesregierung ihre Genehmigung dazu gegeben hat, dass Bomber von US-amerikanischen Stützpunkten in Deutschland starteten und dann am Ende der Welt Trinkwasserleitungen zu zerstören und Kinder im Luftschutzbunker töten? Die modernen Waffen, oft zum großen Teil in Deutschland entwickelt und produziert, sind dazu ohne weiteres in der Lage und werden dafür verwendet. Ich habe alles oft genug gelesen, auf Flugblättern gelesen, in der Taz, bei ID Media, im Spiegel, zwischen den Zeilen gelesen oder im Fokus, wo noch mehr gefordert wurde als das, was schon passiert. Ich will nicht schon wieder alles aufzählen. Ihr hört doch eh nicht zu. Ich hasse eure kapitalistische und faschistoides System. Die BRD ist ein wesentlicher Teil davon. Als eine der größten Mächte fällt ja nicht wenig der Verantwortung für all das Elend auf der Welt zu. Das Gebilden des deutschen Staates und der hier ansässigen Konzerne trägt mit ihrem Handeln Schuld an der Armut des Trikons. Sie beuten Bodenschätze und Menschen aus. Sie vergiften die Umwelt, vergiften die Menschen, sie entziehen die Lebensgrundlagen großer Bevölkerungsschichten. Massenprostitution und HIV sind nur eine der vielen grausamen Folgen. Der Staat ist Nachtwächter. Er richtet den Konzernen das Nest. Sicherlich verfügt die BRD über ein vorbildliches Sozialsystem für ihre Bürger, aber entschuldigt das etwa, wenn sie anderswo Verbrechen wohlwollend unterstützt oder zumindest duldet? Und was bedeutet überhaupt vorbildlich in dieser Welt? Sollten wir die Qualität eines Sozialsystems nicht besser dran messen, was möglich wäre, wenn Krieg und Profitgier nicht mehr angestrebt würden? Wenn nicht mehr Milliarden für Kriege ausgegeben würden? Es sind auch die Bürger, die dies alles mittragen. Die Ausbeutung im Rahmen der Produktion hat immer auch mit den Konsumenten zu tun. Solange wir Fisch essen, der mit dem Flugzeug von Viktoria Seevig angeflogen wird, sind wir für die Zustände dort mitverantwortlich. Jo, es geht an sich noch ein bisschen weiter, aber ich will jetzt an sich schon langsam Schluss machen. Auch weil an sich in 5 Minuten schon Sendung zu Ende ist. Wie dem auch sei, ich habe halt, wie gesagt, aus diesem Buch gelesen, kann sich an sich ein bisschen chaotisch oder hat sich sehr chaotisch bestimmt angehört. Aber egal, ich wollte einfach so irgendwie von unbestimmten Stellen vorlesen. Und falls irgendwelche Menschen daran interessiert sind, also ich meine, klar, in einer Stunde plus Musik noch zwischendurch lässt sich halt wenig, wenn es auch natürlich nicht sehr vorbereitet ist, weil es gibt sehr schöne Stellen im Buch, lässt sich halt nicht sehr viel irgendwie, weiß nicht, beurteilen, es lässt sich nicht sehr leicht beurteilen, ob das Buch vielleicht nett oder unnett ist. Wie dem auch sei, ich würde sogar sagen, den Menschen, denen es vielleicht interessiert, die sollen sich überraschen lassen. Auf jeden Fall, falls es irgendwen interessiert, könnt ihr euch halt hier im Radio melden halt oder einen Brief schreiben oder eine E-Mail ans Anarchistische Radio und halt Fragen wegen dem Buch unter Aussicht, weil es kann halt auf jeden Fall besorgt werden. Jo, und ich mache schon dann halt, ich verabschiede mich auch schon langsam, weil irgendwie, ja, ich verabschiede mich einfach. Jo, und als letztes will ich noch sagen, dass morgen halt von 9 bis 10 das Vienna Riot Radio ist. Ich meine, das Vienna Riot Radio ist ein bisschen so kompliziert anzuhören, weil es findet ja nur einmal im Monat statt und immer am zweiten Montag im Monat und daher ist es irgendwie ziemlich geschissen halt, weil niemand erinnert sich immer dran, deswegen erinnere ich jetzt euch. Auf jeden Fall ist dieses Radioprogramm auch zum Runterladen. Alle beide, ich meine Vienna Riot Radio auch und Anarchistische Radio auch. Aber das ist jetzt ziemlich sinnlos, weil ich jetzt bei Anarchistisches Radio nicht erinnere, wo oder wie ihr es machen könnt. Wie dem auch sei. Falls ihr euch interessiert fürs Buch, einfach mal schreiben und schauen wir mal, was gemacht werden kann. Und ansonsten, ich verabschiede mich schon mal und nächste Woche, heute in einer Woche ist wieder Nachrichtliches Radio. Selbe Uhrzeit, selber Sender. Und ich verabschiede mich jetzt mit einer Band aus Washington DC, die heißt Agast. Die meiner Meinung nach verdammt cool sind, verdammt dreckig, wie alle Punkbands sich wohl anhören sollten. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
Orange 94.0, das Freiradio in Wien.